Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Miriam C.
Leyla Slimani ist ein internationaler Literaturstar, gerade war sie in Deutschland und hat das Finale ihrer französisch-marokkanischen Familientrilogie vorgestellt. Auch bei uns im Funkhaus hat sie einen Zwischenstopp gemacht. Gleich unser Gespräch mit ihr übers Schreiben, Verschwinden und über die Freiheit. Herzlich willkommen dazu. Mit ihrer Romantrilogie hat sie die Geschichte Marokkos seit 1945 erzählt. Und zwar aus der Intimität einer einzelnen Familie heraus. Die Autorin Leyla Slimani ist selbst in den 80ern in Rabat geboren und sie hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr die Romanfamilie Belhadj ihrer eigenen Familie ähnelt. Das fängt an bei der französischen Großmutter, geht über den zu Unrecht inhaftierten Vater und bis zum eigenen Leben als Schriftstellerin in Paris. Das Leben der anderen, schaut, wie wir tanzen und tragt das Feuer weiter. So heißen die einzelnen Romane und sie verschränken wirklich kunstvoll die Familien- und Landesgeschichte. Sie sind außerdem internationale Bestseller, von der Kritik gefeiert und ich freue mich deshalb sehr, dass die Autorin heute im Deutschlandfunk Kultur zu Gast ist. Bienvenue, Leyla Slimani.
Merci beaucoup.
Dieser dritte Band ihrer Familiensaga, Trag das Feuer weiter, der beschreibt ja zum ersten Mal eine Zeit, die sie selbst miterlebt haben. Also von den 1980ern bis heute. Wie hat das denn das Schreiben an diesem letzten Teil verändert?
Ça l'a rendu plus difficile et plus mélancolique.
Erstaunlicherweise ist es sehr schwer gewesen, mich dieser Epoche zu nähern. Es war ein bisschen melancholisch, auch schmerzhaft. Das war eigentlich paradox, denn ich habe diese Zeitphase ja ganz intensiv erlebt. Aber plötzlich erschien sie mir wie eine, die abgestorben ist. Und doch habe ich doch mittendrin gesteckt. Also die ersten zwei Bücher der Trilogie, die hatten für mich fast etwas Romantisches. Es musste diese Episoden und diese Zeiträume entdecken. Es war gleichzeitig entrückt. Die 80er und 90er Jahre hingegen waren natürlich die Zeit, in der ich ein Ich herausgebildet habe, in der ich mein Verhältnis zur Zukunft entwickelt habe, die Welt entdeckt. Und trotzdem war diese Welt in gewisser Weise für mich verschwunden. Ich musste meine Kindheit neu entdecken. Sie schien mir entrückt zu sein und in gewisser Weise sogar wie tot.
Et que finalement c'était mon enfance qui était morte aussi.
Ich muss sagen, ich habe wirklich alle Frauenfiguren dieser Romanfamilie, dieser Familie ganz lebhaft vor Augen. Mathilde, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Mann nach Marokko kommt, dann mit viel Mühen, unter viel Entbehrung diese Farm aufbaut. Mathildes Tochter Aisha, die dann eine ganz andere Frauenrolle lebt als Ärztin, als Mutter. Und dann ihre Tochter Mia wiederum, um die es jetzt in diesem dritten Band geht. Die arbeitet ja zunächst genauso hart wie die beiden Frauen vorher. Sie verdient viel Geld als Bankerin in Paris. Und dann bricht aber etwas über ihr zusammen. Sie haben, Leyla Slimani, gerade selbst schon von Melancholie gesprochen. Was ist das für eine Melancholie, für eine Erschöpfung, die auf ihr lastet, auf Mia, auf dieser dritten Generation?
Je pense que Mia, elle est le produit justement d'une époque, celle dont on a évoqué juste avant.
Ja, Mia ist zunächst einmal das Produkt, möchte man sagen, einer Epoche. Sie hat die Phase erlebt, in der man uns versprochen hat, die Globalisierung birgt ein Glücksversprechen. Wir werden alle viel Geld verdienen können. Wir können unsere Individualität entfalten. Wir können uns in großen Städten niederlassen, haben ein gutes Leben. Und allein das hat ein gewisses Sinnversprechen enthalten, aber Mia entdeckt, dass das eine große Illusion war. Es hat sie nicht glücklich gemacht, von Paris nach London zu ziehen und wieder zurück. Viele Menschen empfinden das heute, glaube ich, so. Diese Welt, in der wir leben, ist in gewisser Weise außer Atem. Es gibt keinen Sinn mehr für unsere Existenz. Die Geschwindigkeit, die Globalisierung, das anonyme Leben, all das bricht über uns herein und in gewisser Weise bricht es auch uns. Mia erlebt das so, sie empfindet das so.
Nous broie, et je crois que c'est ce que vit Mia.
Alle drei Generationen von den Belhadj, die haben ja ein unterschiedliches Verhältnis zu Marokko. Und da zeichneten sie, finde ich, auch viel mehr als eine Landesgeschichte, eher fast so eine Art Mentalitätsgeschichte von Marokko, so würde ich das bezeichnen. Diese Großelterngeneration, die hat noch die Kolonialzeit erlebt und das Schweigen. Die Elterngeneration dann wollen das unabhängige Marokko gestalten mit ganz viel Elan, öffnen sich der Welt, entfernen sich von der Religion. Welches Verhältnis hat jetzt Mia, diese dritte Generation, zu ihrem Geburtsland Marokko?
La particularité de Mia, c'est qu'elle grandit dans une famille qui est déjà bourgeoise.
Ja, eine Besonderheit, wenn wir über den Charakter und die Person der Mia sprechen, ist natürlich, dass sie aus einer bürgerlichen Familie kommt, die schon zur Elite der Gesellschaft gehört. Ganz anders ist das für ihre Mutter Aisha, die in den 50er Jahren groß geworden ist, auf einem Bauernhof. Ihre Eltern waren arm. Sie hat mit einer sehr, sehr harten Wirklichkeit zu kämpfen, mit dem Boden. Und Mia, die ist am Rande aufgewachsen, in einer Blase. Sie hat ein französisches Gymnasium besucht. Sie hat dort die Geschichte Frankreichs kennengelernt und studiert. Sie wurde in einer anderen Sprache ausgebildet und erzogen. Sie hat sich komplett dem Westen geöffnet. Der Westen hat sie angezogen, aber angekommen ist sie dort nicht. Sie hat ein gespaltenes Verhältnis zu ihrem Geburtsland. Sie lebt dort gewisserweise wie eine Fremde. Dann muss man sagen, dass diese Epoche, wenn wir auf die 80er, 90er Jahre gucken, dass die Zeit war, in der die religiösen Kräfte erstarkt sind, der Konservatismus immer stärker wurde und die Familie, aus der Mia kommt, war eine nicht religiöse. Sie waren einigermaßen vertraut natürlich mit den Bräuchen, aber beachtet haben sie nicht, die religiösen Bräuche. Die Eltern haben ihre Tochter Mia und auch deren Schwester Ines schützen wollen, aber in gewisser Weise sind sie ohne Bezug zu dem Geburtsland Marokko aufgewachsen. Mia leidet daran. Und ich würde sagen, dieses Leiden ist einer der Gründe für die Melancholie, die sich dann später in ihr breit macht, über die Melancholie, über die wir anfangs gesprochen haben.
Une des raisons de cette mélancolie dont on a parlé tout à l'heure.
Gerade haben Sie, Leila Slimani, uns erzählt, wie Ihre Hauptfigur Mia in den 90er Jahren in der marokkanischen Elite aufwächst, kaum einen Bezug hat zu ihrem Geburtsland, so haben Sie es gesagt. Zu Hause spricht die Familie Französisch, sie ist auch auf einer französischen Schule. Und es gibt so eine bezeichnende Szene in diesem Roman, da ist Mias Vater, ein ganz brillanter Ökonom und ein Bankdirektor später, der ist richtig verärgert darüber, dass seine beiden Töchter nicht besser Arabisch sprechen. Es stört ihn dann auch irgendwie, dass seine französische Schwiegermutter, dass sie jedes Jahr so auf dieses christliche Weihnachtsfest besteht. Hadert da Mias Vater, hadert dieser Mehdi mit dem französischen Erbe seiner Töchter?
Oui, moi, c'est ce qui me touche, le personnage de Mehdi. Et ce qui en fait un personnage assez déchirant, c'est que...
Ja, das Schicksal, das Leben von Mehdi berührt mich wirklich. Er ist eine zerrissene Persönlichkeit. Als Kind ist er in Fes aufgewachsen, eine schöne Stadt, eine kleine Stadt. Er ist in einem bescheidenen Milieu groß geworden. Zur Kolonialzeit konnte er das französische Gymnasium besuchen und allein dies hat ihm natürlich Zugang zu Bildung verschafft und später auch in die Position gebracht, in der er arbeitet und aufsteigt. Mehdi hat eine große Faszination für die westliche Welt. Er hört Musik von Jacques Brel, Chansons von Barbara, er schaut amerikanische Filme, auch mit seinen Töchtern. Er trägt italienische, maßgeschneiderte Anzüge. Aber für die Westler wird er immer ein Araber sein. Und das trifft ihn im Innersten. Er fühlt sich gedemütigt durch die anderen, den Blick, den sie auf ihn werfen. Und er fühlt das auch in gewisser Weise seinen Töchtern gegenüber. Er schämt sich dafür, dass er unfähig ist, ihnen ein Gefühl von Selbststolz zu geben. Stolz, in Marokko geboren zu sein. Mehdi ist seiner eigenen Geschichte gewisserweise entfremdet und auch entrissen. Ich schaue auf ihn, als wäre er eine Insel und er weiß selber nicht, an welchem Kontinent er andocken will. Man kann ihn auch mit dem großen Gatsby vergleichen. An ihn musste ich denken. Das ist auch jemand, der keine Vergangenheit hat. Wir wissen nicht, woher er kommt. Eine Figur, die sich gewissermaßen selbst geschaffen und hervorgebracht hat. Mehdi ist tatsächlich eine tragische Persönlichkeit.
Et je crois que c'est ce qui fait de Mehdi un personnage tragique.
Er hat mich tatsächlich auch sehr berührt beim Lesen als Figur, als ja auch wichtige Figur für Mia. Er ist ja auch derjenige, Sie haben seine Liebe zur Kultur angesprochen, er ist derjenige, der mir Romane zu lesen gibt, Baudelaire, Tolstoi, Kundera, und der auch einen Grundstein legt für ihre Schriftstellerinnenkarriere. Vor allem beschäftigt aber natürlich Mia die Inhaftierung ihres Vaters. Auch noch als Erwachsene hängt ihr das lange nach. Ihr Vater wird Mitte der 90er inhaftiert, aus politischen Gründen. Unschuldig inhaftiert und er wird erst 8 Jahre nach seinem Tod freigesprochen. Und der letzte Satz in diesem Roman, der ist ihm gewidmet. der lautet Unschuld existiert nur in Büchern. Was bedeutet Ihnen jetzt, Leyla Slimani, diese Unschuld im Roman, vielleicht auch in Bezug auf Ihren eigenen Vater, der ja ganz Ähnliches erlebt hat wie diese Romanfigur?
Oh, je ne crois pas vraiment à l'innocence. Je ne crois pas que qui que ce soit soit innocent.
Unschuldige Menschen gibt es nicht. Da halte ich es eher mit Dostojewski, der auch sagt, jeder hat Schuld auf sich geladen und ich bin der Erste, der schuldig wird. In dem Moment, wo wir in Kontakt, in Austausch mit der Welt treten, begehen wir auch Fehler. Man kann sagen, wir verletzen Menschen. Ja, man lügt. Jeder tut das. Die Vorstellung allein von absoluter Unschuld hat für mich etwas verstörendes und auch etwas Erschütterndes. Geradezu faschistisch wäre das ja, an absolute Unschuld zu glauben. Ich halte es eher mit der Verwundbarkeit und der Fragilität von allem. Literatur ist der Ort, der es einem erlaubt, Urteile aufzuheben. Literatur erlaubt auch, ins Innere der Menschen zu blicken, hinter die Oberflächen, hinter die Masken zu schauen und auch etwas in uns wiederzufinden, das unschuldig geblieben ist und für die anderen unerreichbar bleibt. Ich denke, Literatur ist dazu da, Urteile aufzuheben.
Comprendre à travers la littérature. Je pense que la littérature, elle est là pour ça, pour que d'un coup le jugement soit suspendu.
In Ihrem Essay »Der Duft der Blumen bei Nacht« zitieren Sie Marguerite Duras. Die schreibt in Emily L., dass ein Schmerz ausgelöscht ist, sobald er einmal aufgeschrieben ist, also sobald er einmal in einem Buch steht. Und tatsächlich formuliert das der österreichische Autor Thomas Bernhard ungefähr zur selben Zeit ganz ähnlich, dass eben Schreiben eine Auslöschung ist, auch um etwas loszuwerden. War das jetzt im Laufe der Jahre, die Sie jetzt an diesem Projekt gearbeitet haben, irgendeine Überlegung oder auch mal eine Sorge, dass auch etwas von Ihrer Familiengeschichte, von dieser persönlichen Geschichte ausgelöscht wird und Ihnen abhanden kommt?
Ah oui, tout à fait, c'est une très bonne question. On peut avoir le sentiment quand on écrit parfois.
Ah ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich eine Gefahr, dass man den Schmerz erhalten will, dass man die Wunde wach hält, dass man sich reibt daran und das Ganze nicht verlieren möchte, weil es ja auch Intensität bedeutet. Aber die Literatur kann nicht über den Kummer hinwegtrösten. Sie kann ihn auch nicht reparieren, sie kann ihn nicht gut machen. Er bleibt erhalten. Es ist aber so, dass eine Konfession keine Form ergibt. Kummer kann, wenn er in der Literatur zur Form findet, sehr schön werden. Was mir persönlich Angst macht, ist, über etwas so zu schreiben, dass es sich so sehr verändert und ich mich nicht mehr daran erkenne, nicht mehr erkenne, was ich selber erlebt habe. Es gibt natürlich diese Spannung zwischen Fiktion und Realität und vor allen Dingen auch den Unterschied. Es gab Momente, wo ich das Gefühl hatte, mein Leben ist wirklich zu einer Art Erzählung geworden, als ob ja, mein Leben selber schon Fiktion geworden wäre. Und das ist ja auch ein bisschen erschreckend.
Parfois je ne fais plus la différence et ça me fait un petit peu peur, comme si ma vie était devenue une fiction.
Es gibt so viele Frauenfiguren in dieser Trilogie, die nach Freiheit streben und nach Selbstbestimmung. Vielleicht tun das auch sogar alle Frauen in dieser Familie auf ihre eigene Weise. Und überhaupt zieht sich ja der Kampf für Freiheit durch alle ihre Bücher, würde ich sagen, Leyla Slimani. In der Welt scheint jetzt aber gerade an vielen Stellen wieder ein religiöser Fanatismus, auch ein Dogmatismus vorzurücken. Und gerade eben Frauen, Frauenkörper sind das, die reglementiert werden im Iran, in den USA oder in Polen. Wie beobachten Sie diese zunehmende Unfreiheit jetzt in unserer Gegenwart?
Je le perçois avec beaucoup de colère, beaucoup de révolte, une part d'incompréhension aussi.
Also diese zunehmende Unfreiheit, die betrachte ich und die nehme ich mit sehr viel Wut wahr. Ich lehne mich dagegen auf und es gibt ein großes Unverständnis gleichzeitig. Wie kann das sein? Menschen wie ich und natürlich andere haben geglaubt, dass der Fortschritt automatisch mehr Zuwachs an Freiheit bringt und nichts ist passiert. Der Kampf der Frauen wird zurückgedreht, in Frage gestellt, unsere Werte, unsere Entwicklung. Ich muss meine eigene Naivität befragen. Ich fühle mich naiv. Es gibt viele Rechte, die in Frage gestellt werden. Das gilt für den Iran und die USA, die Sie erwähnt haben. Wenn man zum Beispiel sieht, wie die demografischen Entwicklungen gegen Frauen gewandt werden. Frauen werden heute in den USA wieder dazu aufgerufen, möglichst viele Kinder zu zeugen und zu gebären. Das erinnert einen ja geradezu an die Politik der 1920er und 30er Jahre in Europa, die Familienpolitik. Wir, die fortschrittlichen Menschen, müssen aufpassen, dass wir nicht von unseren Gegnern erdrückt werden. Sie machen sich über uns lustig, sie verspotten uns als Idealisten, als Optimisten, als Naive und sie tun so, als seien sie die Einzigen, die wissen, was die Wirklichkeit ist und was die Wirklichkeit von uns verlangt. Ich denke, wir sollten nicht brutaler, aber doch aggressiver werden und sagen, dass unser Verständnis von Gleichheit, von Brüderlichkeit und vor allem Selbstbestimmung nicht verhandelbar ist. Und darauf müssen wir so viel Energie verwenden, wie sie sie aufbringen, um die Welt zu zerstören.
Leila Slimani im Deutschlandfunk Kultur. Merci beaucoup pour cette conversation.
Merci beaucoup.
Und vielen Dank auch an Sigrid Brinkmann, die unser Gespräch übersetzt hat. Wir haben gesprochen über Trag das Feuer weiter. Der Abschluss von Leila Slimanis Familientrilogie wurde von Amélie Thoma aus dem marokkanischen Französisch übersetzt und ist erschienen bei Luchterhand. 448 Seiten, 25 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Tobias Wagner und ein Buch, das ich noch im Winter gelesen habe und das mich sehr beeindruckt hat, war von James Kestrel, Fünf Winter. Ist angesiedelt in Hawaii, Dezember 1941 und ist eine Kriminalgeschichte, die letztendlich so in Schatten von Pearl Harbor sich abspielt, die aber, ich bin nicht der größte Krimi-Fan, aber in diesem Buch wird so der Kriminalfall schnell auch zu einer Frage von Identität. Wer ist man und wer könnte man sein? Und letztendlich zu hinterfragen oder vielleicht aber auch einfach nur eine spannende Geschichte zu genießen. Ich habe das Buch, glaube ich, in 1,5 Wochen verschlungen. Das war sofort weg.
In einem richtigen Leserausch. Also war Tobias Wagner in München auch als kleiner Krimi-Fan. Er hat gelesen Fünf Winter von James Kestrel. Eine Übersetzung von Stefan Lux gibt's im Surkamp Verlag als Taschenbuchausgabe. 498 Seiten, 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt gar nicht so viele Romane über den Klimawandel oder so über unsere ökologische Gegenwart überhaupt. Da ist der Debütroman von Magdalena Schrefel schon eine Ausnahme. Das Blaue vom Himmel heißt dieses Buch und erzählt von einer nahen Zukunft, in der die Erderwärmung aufgehalten werden konnte. Das klingt ja erstmal nicht schlecht. Ich frage zur Sicherheit aber nochmal nach bei meiner Kollegin Wiebke Poromka. Die hat das Buch gelesen. Hallo Wiebke.
Hallo, guten Morgen.
Ja, Erderwärmung gestoppt. Alles super also hier im Buch.
Naja, erstmal könnte man denken, ja, da ist so ein biotechnisches Verfahren entwickelt worden, das Schwefelpartikel in die Atmosphäre leitet. Dadurch wird das Licht anders gebrochen und dadurch entsteht dann auf der Erde weniger Wärme. Aber die Sache, das hast du jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, hat natürlich einen Haken, nämlich das Blau des Himmels, das verschwindet auch durch diese Schwefelpartikel. Also keine besonders schönen Aussichten. Und was Magdalena Schrefel jetzt interessiert an ihrem Roman, in ihrem Roman sind gar nicht diese biotechnischen Verfahren, sondern ist die Frage, wie gehen wir Menschen denn eigentlich mit so einer Veränderung um? Und das ist die zweite große Frage, welche Rolle kann Kunst eigentlich in so einer von Umweltkatastrophen bestimmten Gegenwart noch spielen. Und Hannah, die Protagonistin des Romans, die arbeitet deswegen auch ganz konkret in einem Kunstprojekt, das sich mit dem Blau des Himmels beschäftigt. Also da werden einerseits Objekte ausgestellt, die dieses Blau zeigen oder daran erinnern. Und Hannah ganz konkret, die führt Interviews mit verschiedenen Menschen und bittet diese Menschen, über das Blau des Himmels zu erzählen.
Und was erzählen die ihr dann so über das Blau des Himmels?
Ja, über das Blau des Himmels dann letztlich gar nicht so viel, sondern die kommen einfach ins Erzählen. Das sind Menschen, ganz verschiedene, die findet sie über Inserate. Da ist zum Beispiel eine junge Frau, die sich an ihre Großmutter erinnert. Die Großmutter hat in einem Tal in den Bergen einen Gasthof gehabt und war eine ganz emanzipierte Frau, hatte einen Führerschein, anders als ihr Mann. Und als dieser Mann dann verstorben ist, da hat sich diese Großmutter einen großen Traum erfüllt, nämlich sie hat auf ihrem Hof Filme projiziert. Also im Grunde erinnern sich die Menschen so ein bisschen an die eigenen Vergangenheit, an Wünsche, die sie haben, an die Familie. Und das zeigt Magdalena Schrefel eben in ihrem Roman. So ein Verlust, der kann auch immer was in Gang setzen. Und das gilt in diesem Roman dann besonders für die Familiengeschichte von Hannah, die auch eine große Rolle spielt in Das Blaue vom Himmel. Hannah interviewt nämlich auch ihre eigene Schwester Vera. Und die erinnert sich dann in diesem Interview an die gemeinsame Kindheit. Und die war geprägt auch wiederum von einem ganz großen Verlust, nämlich vom Verlust der Mutter. Die hat diese Familie ganz früh verlassen. Und das war so ein bisschen, ja, die, was es in vielen Familien gibt, ja, so diese beschwiegene Leerstelle. Und durch diesen Verlust des Himmelsblau kommt jetzt diese Geschichte wieder, ja, kommt überhaupt mal ins Gespräch zwischen diesen Schwestern.
Und es geht in allen diesen Gesprächen, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört eben, oder hast du gesagt, Wiebke, um diesen Verlust, das Erinnern an was, was man irgendwie verloren hat. Auch vielleicht so ein bisschen das Verhältnis von künstlerischen Dingen und Arbeitsleben oder sowas scheinen mir auch Themen zu sein, mit denen sich so Magdalena Schrefel schon ein bisschen länger beschäftigt in ihrem Schreiben. Ich erinnere mich an so einen Erzählband von ihr, der vor ein paar Jahren erschienen ist. Kannst du noch ein bisschen was sagen uns zu dieser Autorin?
Ja, du hast vollkommen recht. Im Grunde spiegelt sich in diesem Roman das gesamte bisherige Werk von Magdalena Schrefel. Die hat Theaterstücke geschrieben, Hörspiele, auch einen Erzählband, den du gerade angesprochen hast, Brauchbare Menschen. Da in diesem Erzählband ging es ja im Grunde um die Zumutungen, denen der Mensch ausgesetzt ist in der modernen Arbeitswelt und auch wiederum die Frage, welche Bedeutung hat Literatur in dieser ganzen Konstellation noch? Und gerade Verluste, die spielen in ihren Theaterstücken eine große Rolle. Es gibt zum Beispiel eins, das heißt Die vielen Stimmen meines Bruders. Da geht es um einen jungen Mann, der seine Stimme verliert. Oder es gibt ein Hörspiel über einen Film, an dem Erich Kästner mitgemacht hat, angeblich, aber diesen Film gab es gar nicht. Oder es gibt auch einen Text über einen afrikanischen Berg, vermeintlich, der in europäischen Karten verzeichnet ist, aber den gibt es auch gar nicht. Also es gibt sozusagen dieses Verhältnis von Anwesenheit, Abwesenheit, das ist anscheinend etwas, was diese Autorin, die ist 1984 in Wien geboren, was die so antreibt, also was die auch selbst ins Erzählen bringt, genauso wie sie uns das jetzt in ihrem Roman zeigt.
Und wie würdest du ihren Stil, ihre Sprache beschreiben?
Ja, in diesem Roman ist der Ton sehr unaufgeregt, still, manchmal fast so ein bisschen erschöpft oder melancholisch. Das passt ja auch ganz gut zu dem, was sie da erzählt. Also im Grunde zu diesem, ja, auch zu diesem allgemeinen Verlieren, zu diesem etwas langsam voranschreitenden Weltuntergangsszenario. Dann gibt es aber immer wieder so überraschende Interpunktionen, die so eine Dynamik reinbringen. Und es gibt auch Passagen, die so ein bisschen, ja, sehr intellektuell so ästhetische Fragen reflektieren. Da kriegt der Roman dann auch so eine gewisse Kühle.
Und aber was du eigentlich eher gut findest in Büchern, oder, Wiebke?
Ja, das finde ich interessant, weil man dann natürlich nochmal auf einer anderen Ebene ins Denken kommt. Wobei ich sagen muss, an diesem Roman haben mir besonders gut die Stellen gefallen, die eben nicht so präzise sind, die so ein bisschen vage sind und was offen lassen. Beispielsweise ist es eben so, dass ja über dieses Verhältnis der Töchter zum Vater und zur abwesenden Mutter sehr viel auch gesprochen und nachgedacht wird. Und der Vater ist mir so eine ganz sympathische Figur, so ein bisschen rumpelig anscheinend, war die Wohnung immer, aber der hat sich ganz toll um diese beiden Kinder gekümmert und irgendwas scheint da brüchig geworden zu sein jetzt in der Gegenwart. Die beiden Töchter sind so Mitte 30 und das ist wiederum so eine neue Leerstelle, die da in diesem Roman aufkommt, die ja auch natürlich mit so einer gewissen Melancholie belegt ist und die sich für mich nicht ganz erschlossen hat in der Lektüre dieses Romans, vielleicht auch nicht sollte, vielleicht können die Töchter das auch noch gar nicht erklären. Und das fand ich so am nachhallendsten, also dieser unmerkliche Verlust, den wir vielleicht alle auch erleben in Beziehungen.
Wir haben ja jetzt eingangs über dieses verlorene Blau des Himmels gesprochen. Wie apokalyptisch findest du denn jetzt hier dieses, ist ja schon ein Zukunftsszenario, was Magdalena Schrefel hier entwirft. Wie apokalyptisch fandst du jetzt die Lektüre? Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel an so ein paar Dystopien so aus den letzten Buchsaisons. Da war es schon sehr düster und hoffnungslos.
Ja, im Grunde vergisst man beinahe, dass das eine zukünftige Welt ist, die da erzählt wird. Also diese Gesellschaft, der Alltag, den Magdalena Schrefel beschreibt, der ist schon nah, sehr nah an unserem Alltag dran. Da gibt es jetzt auch keine besonders futuristischen, avancierten Technologien, die so den Alltag bestimmen. Also im Grunde sehr, sehr gegenwärtig. Und ich fand gerade das Interessante, dass ja vor allen Dingen die Frage gestellt wird, Wie gewöhnen wir uns eigentlich an so Veränderungen in unserer Umwelt? Wie selbstverständlich werden die plötzlich auch? Wie finden wir uns damit ab? Und die Frage, die offen gelassen wird, und das ist auch gerade gut, ist das eigentlich tröstlich, dass wir uns da überall so anpassen können? Oder ist das nicht eher ein Alarmsignal, dass man da nicht vielleicht aufbegehrt und sagt, so geht's aber nur wirklich nicht und so wollen wir nicht leben?
Offene Fragen, aber interessante Fragen. In Magdalena Schrefels ersten Roman Das Blaue vom Himmel, der ist im Surkamp Verlag erschienen mit 268 Seiten, 24 Euro. Vielen Dank für diese Buchkritik an Wiebke Poromka.
Neue Krimis.
Minneapolis 2016. Der Polizist Bob Oss ist ziemlich am Ende. Seit dem Unfalltod seiner Tochter säuft er, seine Ehe ist mittlerweile den Bach runtergegangen und seine Wutanfälle hat er auch nicht mehr so wirklich unter Kontrolle. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis er völlig ausrastet. Und ausgerechnet jetzt ermittelt er in einer Mordserie. Ein Scharfschütze hat auf einen Dealer geschossen, der nur knapp überlebt hat. Und eines ist klar, der Dealer wird nicht sein letztes Opfer sein. Langsam baut sich die Spannung auf in Jo Nesbøs neuem Kriminalroman Minnesota, der, wie der Titel schon verrät, im nördlichen mittleren Westen der USA spielt. Nun bin ich immer erst einmal skeptisch, wenn Autoren über Länder schreiben, aus denen sie nicht kommen oder in denen sie lange gelebt haben. Nesbø aber bedient sich eines simplen und sehr cleveren Kniffs. In der Rahmenhandlung nämlich kommt ein norwegischer Autor 2022 nach Minnesota, um für ein Buch über diesen Scharfschützen zu recherchieren. Damit ist klar, Nesbø wirft einen dezidiert europäischen Blick auf die USA, auf die unverständliche Allgegenwärtigkeit und Verfügbarkeit von Waffen, den hochemotionalen Debatten darüber, den Einfluss der Waffenlobby auf die Politik, aber auch auf die lange Einwanderungsgeschichte der USA. Gerade Minneapolis hat zum Beispiel eine große norwegische Gemeinde. Und dieser Blick umfasst einen klug gewählten, weil entscheidenden und sehr spezifischen Zeitraum. Zum Zeitpunkt der Taten 2016 stand Donald Trumps erste Präsidentschaft noch bevor. Zum Zeitpunkt der Recherchen des norwegischen Autors 6 Jahre später ist diese erste Präsidentschaft vorbei. Dazwischen gab es eine globale Pandemie. George Floyd wurde in Minneapolis von einem weißen Polizisten ermordet. Die Gewaltbereitschaft ist stetig gestiegen und die Polarisierung der Gesellschaft hat weiter zugenommen. Den Folgen dieser Ereignisse und Entwicklungen spürt Nesbø in seinem Kriminalroman nach, indem er sich einen Fall vornimmt und diesen in einer Region verankert. Es ist aber diese Perspektive auf ein zerrissenes Land, die mich am meisten überzeugt hat. Dem fiktiven norwegischen Autor, klar ein alter Ego Nesbøs, geht es wie mir. Er erkennt dieses schon immer mit Makeln behaftete Sehnsuchtsland USA einfach nicht mehr wieder und versucht zu verstehen, was passiert ist. Als Nesbø diesen Kriminalroman geschrieben hat, konnte er nicht ahnen, dass im Januar 2026 in Minneapolis in einem Wohngebiet die weiße 37-jährige Renee Nicole Good von bewaffneten Kräften der US-Einwanderungsbehörde getötet wird. Und doch fand ich beim Lesen überall Hinweise auf das, was da geschehen ist.
Jo Nesbøs neuer Krimi Minnesota, der steht diesen Monat neu auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste. Sonja Hartl hat das Buch vorgestellt. Es wurde aus dem Norwegischen übersetzt von Günther Frauenlob, ist erschienen bei Ullstein. 416 Seiten, 24,99. In Brasilien, da gibt es seit einigen Jahren ein Gesetz, das Häftlingen erlaubt, sich Haftzeit wegzulesen. Die Gefängnisstrafe, die wird tatsächlich verkürzt, wenn man Bücher liest. Klingt so kurios, dass sich Brasilien-Korrespondentin Anne Herberg dieses Gesetz mal für uns angeschaut hat. Hallo nach Rio de Janeiro.
Hallo.
Haftzeitverkürzung durchlesen. Wie genau funktioniert das?
Ja, das Projekt heißt tatsächlich auch Lesen befreit. Und das ist angedockt an die Maßnahme, dass man sich durch Arbeit die Haftzeit verkürzen kann. Ist ja bei uns auch so. Und in Brasilien wurde das eben erweitert, dass man sich durch Bildung auch die Haftzeit verkürzen kann. Und da gehört eben das Lesen dazu. Und seit 2018 wurde das erstmal ausprobiert in der Hauptstadt und gilt seit 2021 im ganzen Land. Und das ist tatsächlich so, dass man sich pro Jahr etwa 12 Bücher einverleiben darf. Und pro Buch kann man sich dann die Haftzeit ja um 4 Tage verkürzen. Also man kann sich insgesamt die gesamte Haftzeit bei 12 Werken pro Jahr, 48 Tage kann man sich da die Haftzeit verkürzen. Das ist schon ganz schön viel. Und das ist aber nicht so einfach so, dass man einfach sagt, so, ich habe da übrigens was gelesen und so weiter, sondern man muss das auch nachweisen. Also man muss jedes Buch dann auch noch rezensieren, also wie in der Schule, man muss eine Zusammenfassung schreiben sozusagen.
Und kann man sich aber die Bücher, um die es dann geht, selber aussuchen oder gibt es da auch sowas wie einen Kanon, den man abarbeiten muss?
Ja, so ist das nämlich nicht. Es gibt natürlich einen Kanon und das hat hier gerade auch so ein bisschen für, ja, Witzeleien in Brasilien geführt. Es ist ja so, es gibt einen sehr, sehr populären Gefangenen derzeit in Brasilien, nämlich Ex-Präsident Jair Bolsonaro. Der wurde wegen eines Putschversuches zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Und jetzt ist sein Sohn sozusagen gekommen, sein jüngster Sohn, und hat ihm ein Heftchen mit Kreuzworträtseln gebracht. Das fällt allerdings nicht unter den Lesekanon. Das hat hier für ziemlich ironische Memes gesorgt. Nee, es gibt tatsächlich eine Liste, die wird hier von der nationalen Gefängnisbehörde rausgegeben. Und da stehen dann schon eher so ein bisschen die Klassiker drauf. Also das geht dann los mit 1984 von Orwell, Kafka, Tolstoi, Anna Karenina und so weiter. Ein bisschen leichtere Lektüre wäre vielleicht Agatha Christie. Es gibt auch was Deutsches, also Goethe ist auch mit 2 Werken vertreten. Und das Tagebuch der Anne Frank kann man sich auch angucken, und zwar als Comic. Aber ja, es gibt einen ganz, ganz festen Kanon. Da stehen auch wirklich Bücher drauf von brasilianischen indigenen Philosophen, von einer wichtigen feministischen Philosophin, die sich ganz stark mit dem Thema Rassismus auseinandersetzt. Also da kann man sich richtig weiterbilden.
Da haben sich anscheinend auch richtig Leute mit Ahnung von Literatur drüber gebeugt, über diesen Kanon. Gibt es denn auch schon irgendeine Evaluation, ob dieses Modell erfolgreich ist, ob das zu mehr literarischer Bildung in Gefängnissen führt?
Also wir haben versucht, Zahlen rauszufinden. Das ist nicht ganz einfach, weil das ist so ein bisschen bürokratisches Chaos. Man kann, weil jeder Antrag zu einem eigenen Eintrag führt, das sagt aber nicht, ob das Buch dann wirklich am Schluss gelesen wurde, also das wird dann nicht verknüpft mit diesen berühmten Rezensionen, die man da schreiben muss. Aber es wurden allein 2024 irgendwie 300.000 Anträge in Brasilien eingereicht. Das spricht ja schon mal dafür, dass das Interesse groß ist. Es gibt aber auch Probleme. Also nicht jedes Gefängnis in jedem Bundesland hier in Brasilien ist gleich gut ausgestattet. Also ich sag mal, nicht in jedem Regal steht Kafka oder steht Moby Dick von Herman Melville drin, sondern man muss manchmal auch ein bisschen gucken, was gibt es denn überhaupt oder was ist gerade vergriffen. Wir haben allerdings, beziehungsweise Joao, der mit mir hier im Studio zusammenarbeitet, im vergangenen Jahr ein sehr spannendes Interview geführt mit dem Lorenzo, der selber verurteilt war. Er hatte eine lange Haftstrafe von 20 Jahren abzusitzen wegen Mordes. Er hat an diesem Programm teilgenommen. Er hat 20 Jahre lang, saß er im Gefängnis, hat gelesen, hat so ein großes Interesse daran entwickelt, dass er aus dem Gefängnis ein Studium angefangen hat und schreibt jetzt selbst Bücher, unter anderem auch über seine Zeit und über die Reflexion, die er im Gefängnis hatte, und erreicht damit auch eben viele andere. Das ist eine Geschichte, die zeigt, ja, es gibt wirklich Geschichten, die daraus hervorgehen, die von einem Erfolg des Modells erzählen.
Also Lesen befreit in Brasilien sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank an Anne Herberg für diese Einordnung.